Der Paulus beendet den Christushymnus im Vers 23 mit dem folgenden Satz: Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Die Anbetung, das Hochheben von dem Christus, führt ihn zu seinem eigenen Ich, zu dem, wo er ist. Sein Diener bin ich. Und ich habe mich gefragt, was löst das bei uns aus, wenn wir über den Christus nachdenken? Was sind wir eigentlich? Theologisch gesehen können auch wir sagen, sein Diener bin ich. Wir können sagen, sein Kind bin ich. Mir hat das irgendwo begeistert, dass der Paulus aufgrund von dieser Größe von Christus nachher zu dem Punkt kommt, wo ihm bewusst wird, hey, und dem Christus, sein Diener, darf ich sein. Was löst es bei dir aus? Wer bist du in Bezug oder gemessen an dem Christus? Und die folgenden Verse beschäftigen sich der Paulus jetzt mit dem, wer er ist im Hinblick auf den Christus, was sein Auftrag ist als der Diener. Die mitlesen, Kolosserbrief im ersten Kapitel, ab dem Vers 24 heute bis zum Vers 3 schlussendlich. Einfach mal den Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Nun freue ich mich in den Leiden. Der Paulus kann sagen, ich freue mich in den Leiden, die ich trage, weil er hat einen ganz anderen Blick bekommen. Er freut sich in den Leiden, die er durchmachen muss. Und er sagt, hey, ich leide die Leiden für euch, für die Gemeinde, für die Kolosser. Wir müssen uns bewusst sein, der Paulus ist in Rom vor dem Kaiser gefangen wegen dem Glauben. Er leidet stellvertretend für die Gemeinde. Die Leiden, die er dort durchleiden muss, kommen der Gemeinde irgendwo zu gut. Er kämpft für das Reich Gottes, er kämpft für die Gemeinde. Und spannend ist, wie er sagt, oder wie er es anschaut und sagt, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Man könnte so im ersten Moment das Gefühl haben, Paulus, das ist doch ein bisschen hochnäsig. Aber der Paulus versteht es natürlich nicht so, dass das Leiden von Jesus am Kreuz unfertig wäre. Dass die Erlösung nicht perfekt wäre. Jesus hat genug gelitten, er hat fertig gelitten. Aber der Paulus weiss, was es bedeutet, wenn Christus verfolgt wird. Er hat selber in seiner Zeit noch als Pharisäer Gemeinde verfolgt. Und vor Damaskus ist ihm Jesus erschienen und hat gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wo Gemeinde angegriffen wird, wo Gemeinde muss leiden, leidet Jesus. Wenn es gegen Gemeinde geht, geht es gegen Jesus. Und darum kann der Paulus sagen, ich erfülle mit meinen Leiden das, was an den Leiden Christi noch aussteht. Man könnte es auch einfach zeitlich verstehen. Im Sinn von, solange die Gemeinde noch nicht vollkommen ist, nicht zu Jesus geholt ist, solange wir nicht am Ende dieser Zeit sind, ist das Leiden Christi noch nicht erfüllt, weil sein Lieb, seine Gemeinde, die leidet noch. Und der Paulus füllt die Leiden auf dieser Welt. Und das hat heute noch Bestand. Ich denke, von dieser Sicht, die der Paulus hat, könnten wir uns ein Stück abschneiden. Von dieser Sicht, die er aufs Leiden hat. Zum einen ist für ihn völlig klar, Leiden gehört zum Christsein dazu. In meiner Stille bin ich gerade am Römerbrief dran. Wir sind dahingegeben wie Schlachtschafe. Erster Petrusbrief, der Leidensbrief. Letztes Jahr der Jakobusbrief. Anfechtungen, Versuchungen, Leiden gehören dazu. Und der Paulus sagt, ich freue mich ab diesen Leiden. Und wir leben heute in einem Christentum in der westlichen Welt, wo so schnell verkündigt wird, wenn du nur glaubst, wird es dir gut gehen. Wohlstand und Wohlergehen, wenn du Christ bist. Das ist ein falsches Evangelium. Aber wird verkündet unter den Christen. Und viele Christen glauben es. Nur weil es uns in der Schweiz oder im Westen materiell gut geht, wird es abgeschoben aufs Christsein. Schauen wir in die ganze Welt raus, sehen wir, dass das einfach nicht stimmt. Christen ist verheißen, dass sie werden leiden. Und der Paulus kann sagen, und die leiden freudig. In Freude träge ich die Leiden. Was heisst das für uns in der Praxis, leiden? leiden, weil wir ausgelacht werden, weil wir als weltfremd angeschaut werden, weil wir auf einen Mann vertrauen, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Christen werden ausgelacht, belächelt dafür, dass wir das ganze Leben ausrichten auf den Jesus Christus von damals. Das kann Leiden bedeuten. Leiden, weil Benachteiligungen an der Arbeitsstelle, in der Schule, im Kollegenkreis an der Tagesordnung sein können. Man wird gemobbt, weil man weiss, der vertraut auf Christus. Leiden, weil man angegriffen wird aufgrund der ethischen Moralvorstellungen, die wir haben. Grundsätze. Wo die soziale Welt uns nicht versteht. Und sagt, was sind ihr für konservative, stiere, engstirnige Typen? Muss man heute anders sehen. Und wir stehen ein für biblische Werte und werden wegen dem angegriffen. In den Medien. In der Schweiz. Ein Leiden, weil wir auch körperlich angegriffen werden. Nicht viel in der Schweiz. Aber ich weiss von Kollegen, die in der Schulzeit physisch misshandelt worden sind, weil sie an Jesus glauben. Schauen wir raus in die Welt, ein Leiden, weil wir mitleiden mit diesen Leuten, die verfolgt werden, geschlagen werden, gefoltert werden, umgebracht werden. Es gibt x Länder, wo man nicht so freudig glauben darf leben wie da. Und die Leute nehmen die Leiden genauso freudig auf sich wie der Paulus. Nicht, weil es schön ist zu leiden, es hat andere Gründe. Und in diese Gründe nimmt uns der Paulus ein bisschen mit rein. Wir können uns fragen, klicken wir uns da nochmal schnell durch. Warum eigentlich freudig leiden? Warum lohnt sich das? Oder wie kommt man denn dazu, dass man könnte freudig leiden? Wir lesen die Verse 25 bis 27. Ihr Diener, also der Gemeinde, ihren Diener, bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat. Dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Etwas vom Ersten, was man sieht in diesem Text, warum der Paulus freudig leiden kann, ist, die Initiative ist von Gott ausgegangen. Er hat sich das nicht selber gesucht. Und der Paulus wird nicht müde, das immer wieder zu betonen. Und zu sagen, es ist Gott gewesen, der mich berufen hat. Darum mache ich das. Und zwar nicht, weil Gott mich knechtet, sondern es löst in ihm auch eine Freude aus, den Dienst zu tun. Überall dort, wo Gott die Initiativen ergreift, und das Leben von Menschen innerhalb verändert das etwas. Und da können wir mal absehen von dieser grundsätzlichen Berufung zum Apostel beim Paulus, sondern können anschauen zu dieser allgemeinen Berufung, die jeder Christ hat. Es ist immer Gott, der die Initiativen ergreift. Er ist der, der zuerst zu uns redet, der uns zuerst geliebt hat und uns rausruft. Und sagt, Stefan, Thomas, Damaris, ich will Beziehung mit dir haben. Das ist die Berufung. Gott ergreift die Initiative. Und wer Christ ist, ist der, der im Glauben gesagt hat, und ich will das annehmen, das Geschenk. Die Initiative ist bei jedem von uns auch von Gott ausgegangen. Und das ist das, wo der Paulus, ein erster Punkt, warum der Paulus sagt, ich kann mit Freude leiden. Da hat sich etwas verändert. Wegen dieser Initiative, die von Gott ausgegangen ist. Ein zweiter Punkt, wo der Paulus freudig in die Leiden einsteigen lässt, ist, dass er einen klaren Auftrag hat. Er hat eine wunderbare Botschaft, die er verkündigen darf. Dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige. Das ist der Auftrag, den er hat. Er ist beauftragt, ein Geheimnis zu verkündigen. Das ist die Botschaft, die Fülle, das ist ein Geheimnis. Paulus redet immer wieder mal von dem Geheimnis. Im Epheserbrief, im Römerbrief. Und er sagt da im Vers 27, was das Geheimnis ist. Nämlich Christus in euch. Wir erinnern uns zurück vor den Christushymnus, wie er Christus gross gemacht hat. Und das Geheimnis, das er verkündet, ist jetzt das, der Christus ist in euch, liebe Kolosser. Und das gilt nicht nur für Kolosser, es gilt für die weltweite Gemeinde. Christus in euch, liebe Altstädter. Das ist das Geheimnis, das er verkündet. Was bedeutet das, dass Christus in euch? Gehen wir ganz kurz zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Adam, Eva, Paradies, Sündenfall, Trennung von Gott, Katastrophe. Jeder Mensch wird in dieser Trennung geboren. Denn Gott, der innehat ins Leben von Abraham und sagt, ich will aus dir ein grosses Volk machen. Ich will das Volk wie meinen eigenen Augapfel behüten und bewahren. Ich gebe dem Volk das Gesetz. Ich will dem Volk zeigen, wie man gerecht und heilig leben kann. Sodass sie merken, aus eigener Kraft geht es nicht. Dass sie merken, es braucht Opfer, um rein vor Gott zu stehen. Und es ist bereits ein Messias verheißen, aber wie das genau funktioniert, weiß man noch nicht. Es ist ein Geheimnis. Und durch Christus wird das Geheimnis offenbar. Plötzlich nicht mehr nur die Juden, die den Zugang zu Gott haben, im Tempel in Jerusalem, sondern plötzlich die ganze Menschheit. Christus unter den Völkern. Nicht mehr nur unter den Juden, unter allen Völkern ist der Christus offenbart und er will in jedem Mensch gegenwärtig sein. Christus in euch. Christus, der nicht mehr nur in den Juden oder nicht nur in den Juden wird sein, sondern auch in den Heiden. In den Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Auch sie, die die Möglichkeit haben, in die Beziehung zum Vater zu kommen. Christus in euch heisst, es geht um Erlösung von Sünden, von dieser Trennung, die zu Gott herrscht. Es geht um Rechtfertigung, Wiederherstellung von dieser Gottesbeziehung. Christus in uns heisst, dass Christus in jedem einzelnen Christ persönlich mit dieser Gottesfülle, der Schöpfer von Himmel und Erde, will im Mensch leben. In dir, wenn du reagiert hast auf die Initiative von Gott, lebt der Christus in dir. Christus in uns bedeutet, die Kraft Gottes ist in uns mächtig, gegenwärtig. Christus in uns ist eine Beschreibung von einer Neuschöpfung, einer neuen Kreatur, von einem erlösten Mensch. Und das führt zu dieser Hoffnung der Herrlichkeit. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Christus in uns ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und wir sind wieder bei dieser Zukunftsperspektive, wie am Anfang vom Kolosser, wie auch im Jakobusbrief letztes Jahr, immer wieder der Blick über die Gegenwart raus. Was erwartet uns noch? Durch den Christus in uns haben wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die Vollendung, ewige Gegenwart Gottes ohne Leiden. Das ist das, was aussteht. Und das ist das, was er sagt, das ist das Geheimnis. Und er versteht unter Geheimnis nicht etwas Mysteriöses. Es ist eine göttliche Wahrheit, die seit Ewigkeiten verborgen war. Ein Abraham, ein Mose, ein David hat sie nicht gekannt. Jedes Sonntagsschulkind, das eine Geschichte von Jesus gehört, weiß mehr über das Geheimnis, als ein Abraham gewusst hat. Das Geheimnis, das offenbar worden ist unter den Heiligen, damit es erfasst werden kann. Zweiter Punkt, warum Paulus freudig in die Leiden einsteigen kann. Er hat eine wunderbare Botschaft, er hat eine geniale Botschaft. Und man muss sagen, dafür bin ich bereit, Leiden in Kauf zu nehmen. Ein dritter Punkt finden wir in den nächsten Versen, Verse 28 und 29. Den, also der Christus in uns, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Paulus hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Was die Botschaft in den Menschen soll verändern, was soll passieren? Der Christus in uns, den er verkündet, das soll etwas bewirken. Und darum verkündigen sie den Christus. Sie ermahnen alle Menschen. Sie lehren alle Menschen. Und ermahnen meint nicht, sie stehen auf der Straße mit dem Zeigefinger erhoben und sagen, ihr Sünder, kehrt um, ihr lebt falsch. Sondern es geht um ein Herzensanliegen. Das liebevolle Rufen, hey, kehr doch um. Es gäbe noch einen anderen Weg. Es gibt einen wunderbaren Weg. Es gibt eine wunderbare Botschaft, die dein Leben wird verändern, zum Positiven. Darum rufen wir im Namen Gottes, kehret um. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und es ist ihnen ein Anliegen, Christen zu lehren, zu unterrichten. Nicht einfach nur eine Wissensvermittlung, sondern dass das Leben darf verändert werden. Dass die Jünger dürfen reif werden im Glauben, dürfen vorwärts kommen. Lebensveränderung. Mit dem Fokus, dass auf das wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Und das finde ich fantastisch. Der Paulus ist nicht irgendein Sektenführer, der einfach Tausende von Lemmings anzüchten will, die ihm nachlaufen. Oh, du grosser Paulus. Nein, sie wollen die Leute in Christus vollkommen machen. Ihr Anliegen ist, dass Menschen selbstständig und reife Gläubige in Christus werden. Sie werden vor Gott stehen, sie sollen vor Jesus stehen, in Beziehung mit ihm stehen. Vollkommene Christen, geistlich reife Menschen. Sein erstes Ziel ist Hinwendung zu Gott, ganz klar. Dass, wenn möglich, alle Menschen sich Gott würden zuwenden. Aber er hat genauso ein Anliegen für Nacharbeit. Die Leute nicht einfach nach einer Hinwendung zu Gott stehen lassen, sondern sie auch unterrichten und ihnen zeigen, und wie könnt ihr den Glauben jetzt leben? Jüngerschaft. Ein Anliegen, das wir als Gemeinde auch teilen. Die Leute in eine Reife hineinführen. Wie kann man den Glauben jetzt auch leben? Also er hat als Drittes ein klares Ziel vor Augen, was der Auftrag soll bewirken. Er will das Ziel erreichen bei diesen Leuten. Und darum kämpft Paulus den Kampf. Und er lässt Kolosser an dem Kampf teilhaben. Er informiert sie über den Kampf, weil er glaubt, dass das bei ihnen etwas wird auslösen wird, dass es für sie ein Segen wird sein. Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea, dort hat der Brief nachher auch vorgelesen werden, darum sind sie da separat erwähnt, und für alle führe, die mich nicht von Angesicht zu gesehen haben, also auch für dich und mich. Niemand von uns hat den Paulus von Angesicht zu Angesicht gesehen. Auch für uns gilt das. Auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Der Paulus erhofft sich eine Ermutigung für Kolosser. Für all die Leute, die er noch nie persönlich kennengelernt, erhofft er sich, dass sie ermutiger werden durch seine Leiden. Wenn er ihnen mitteilt, dass er mitkämpft für sie, dass die Leiden auch für sie sind, dass sie ermutigt werden. Und zwar dreifach. Zum einen, auf dass ihre Herzen gestärkt werden. Das Herz ist aus biblischer Sicht das Zentrum des Menschen. Der Ort, wo Wille, Verstand, Gefühl vorhanden sind. Also das Herz ist nicht einfach nur anatomisch der Klumpen, der da pulsiert, sondern das Herz, das Personenzentrum. Wir als Personen. Und sein Anliegen ist, dass die Kolosser als Personen gestärkt werden, ermutigt werden. Gestärkt heisst so viel wie ermutigen, ermahnen, trösten. Es ist das gleiche Wort, wie man braucht, wenn der Feldherr vor einer Schlacht vor seinen Soldaten steht und eine Ermutigungsrede hält. Das ist das Trösten, das Stärken, das da gemeint ist. Und der Paulus erhofft sich, wünscht, betet darum, ist sich bewusst. Wenn er den Kolosser mitteilt, wie er leidet in seinen Kämpfen, wird das sie ermutigen, wird das sie stärken für den eigenen Kampf, den sie kämpfen. Ein zweites, dass sie verbunden werden in der Liebe. Die Liebe, Frucht vom Geist Gottes. Wo echte Liebe vorhanden ist, da geschieht Einheit. Die Liebe untereinander. Das Band der Liebe, das uns zusammenhält, wie wir an anderen Stellen lesen. Und spannend ist, beide Punkte, die wir jetzt angeschaut haben, da, also sowohl das Gestärktwerden wie auch die Liebe, sind zwei Punkte, die Satan immer wieder angreift in der Gemeinde. Wie schnell sind wir mutlos? Wie schnell brauchen wir Ermutigung, brauchen wir eine Stärkung? Wie schnell erkaltet die Liebe zu unseren Geschwistern? Ich habe es schon mal gemacht, ich mache es heute noch mal. Schaut mal um. All die Leute, die da hinsitzen. Schaut um. Wie viele Köpfe seht ihr, die euch stressen? Ich bin überzeugt, es hat Leute da drin, die ihr nicht gerne anschaut, die euch Mühe machen. Der Paulus will die Gemeinde ermutigen, dass die Liebe, die Verbundenheit in der Liebe wieder wachsen darf. Nicht eine Gleichmacherei, dass wir alles gleich sehen müssen, aber dass wir einander lieben können. Und in dieser Verbundenheit wird eine Einheit passieren, wo wir vorwärts gehen können. Und der dritte Punkt, erhofft er sich durch seine Kämpfe, dass Kolosser die Fülle, der Reichtum, der in Christus ist, die Fülle von dem Geheimnis, dass die verstanden wird, dass sie das dürfen erkennen. Zusammengefasst in dem wunderbaren dritten Vers. Die Fülle, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist sein Wunsch, dass alle Christen letztendlich das begreifen dürfen. Hey, das ist Christus. Um das geht es, dass wir das erkennen. Und wir werden uns bewusst, gerade im Hinblick auf die Irrlehre, die nachher im zweiten Kapitel angegangen werden, wo wir nächste Woche vom Erzbrucker mehr werden dazugehören. Gerade dort ist es wichtig, dass sie die Liebe bekommen, dass sie gestärkt werden in dem Kampf und dass sie die Erkenntnis von dem Christus haben, die ganze Fülle bei ihm suchen. Und das fordert uns auch heute raus. Wie schnell haben auch Christen das Gefühl, es braucht noch etwas mehr? Man kann doch nicht immer nur von dem Christus reden. Warum immer Christus über alles? Da hat es doch noch anders. Man müsste auch noch andere Sachen betonen, die wichtig sind. Der Paulus sagt nein. Paulus sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis. Und ich finde das besonders spannend vom Aspekt her, der Christus in uns. Ein grosser Aspekt von dem ist der Heilige Geist. Christus ist zur rechten Seite, zur rechten Gottes und lebt durch seinen Heiligen Geist in uns. Aber Paulus braucht das Wort Geist ein einziges Mal im ganzen Kolosserbrief. Er betont Christus und macht ganz klar, Christus hat Ehrenposition. Er ist nicht geistfindlich, überhaupt nicht. An anderen Stellen redet er ganz klar vom Heiligen Geist. Aber er zeigt den Kolosser Prioritäten auf und sagt, alle Erkenntnis, alles, was wichtig ist, findet er in Christus. Und mit dieser Grundlage kann man nachher auch noch tiefer und genauer anschauen, wie das alles funktioniert. In Christus sind alle Schätze vor Weisheit verborgen. Man kann mehr als ihn, als Christus, kann keine Weisheit erkennen oder formulieren oder ausdenken. Er ist die Fülle der Weisheit. Mehr Erkenntnis als Jesus kann es nicht geben. Der Christus ist die Summe von aller Erkenntnis. Ihn kann unser Verstand letztendlich nur anbeten und loben. Also das ist der vierte Punkt, warum der Paulus freudig leiden kann. Weil wenn er seine Geschwister, die an diesen Leiden, an diesem Kampf teilhaben, kann er sie ermutigen. Mit diesen drei Punkten, die wir jetzt gerade genauer angeschaut haben. Ich will zusammenziehen, die vier Punkte. Warum freudig leiden? Die Initiative gab von Gott aus. Nicht nur beim Paulus, bei jedem von uns. Ich will, dass wir uns zurückerinnern an die Initiative, die von Gott ausgegangen ist in unserem Leben. Was hat das bei uns bewirkt? Vielleicht hat es auch Leute unter uns, die Initiative noch gar nicht erlebt haben oder bis jetzt ablehnend reagiert haben. Die Initiative gab von Gott aus. Um mit dieser freudigen Haltung hineinzukommen, selbst im Leiden, es braucht, dass wir positiv darauf reagieren. Das Zweite ist eine wunderbare Botschaft, wo nicht nur der Paulus den Auftrag hat zu verkünden. Wir alle sind herausgefordert. Darum kommen wir als Gemeinde hier zusammen. Vor Ort, um uns gegenseitig ermutigen, stärken, um die Botschaft zu verkünden. Und zum selber auch rausgehen und die Botschaft weitergeben. Nicht als Apostel wie der Paulus. Die meisten von uns nicht. Aber einfach als Christen, die grundsätzlich berufen sind. Wir haben eine wunderbare Botschaft weiterzugeben. Wenn wir ein klares Ziel vor Augen dürfen haben, was die Botschaft vom Christus in uns bewirkt, in diesen Menschen, die da aussen in Altstädten und Regionen sind, das ist gewaltig. Es ist die Hoffnung, auf die Herrlichkeit. Es wird das Leben auf den Kopf stellen. und weil wir dann gegenseitig verstärken mit dem, was wir erleben, mit dem, wo wir am Leiden sind, dort, wo wir unsere Kämpfe haben. Und bei diesem vierten Punkt möchte ich gerne ansetzen heute Morgen und die Möglichkeit geben, um das gerade praktisch zu machen. Dass wir einsteigen in einen Zeugnisteil, wo wir einander Anteil haben lassen, an dem, ja, sage jetzt mal Kampf oder vielleicht auch Leiden, aber auch an dieser Freude über die Botschaft, über den Christus in uns, den wir haben dürfen. Dass wir einander gegenseitig ermutigen mit dem. Ich würde gerne die Leute führen, bitte.